ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Wir haben ausführlich berichtet über den Einsatz einer verdeckten Ermittlerin in Hamburg. Nicht nur in der Roten Flora, sondern auch in unserem Schwesterradio Freies Senderkombinat Hamburg. Am 11. Dezember 2014 fand aus diesem Anlass eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu verdeckten ErmittlerInnen in linken Strukturen in der Roten Flora in Hamburg statt. Es nahmen VertreterInnen der Recherchegruppe zum Fall Iris Plate teil, ebenso wie VertreterInnen des Freien Senderkombinats und des AK Spitzelklage aus Heidelberg, wo der verdeckte Ermittler Simon Brommer eingesetzt worden war, sowie verschiedene RechtsanwältInnen. Ihr hört die Veranstaltung in drei Ausgaben von O-Ton Playback. Heute hört ihr den ersten Teil.
Herzlich begrüßen. Am 3. November diesen Jahres gab es eine Veröffentlichung im Internet über die ehemalige verdeckte Ermittlerin des Hamburger LKA Iris Plate. Das ist das Ergebnis einer einjährigen Recherche- und Aufarbeitungsleistung gewesen zu einem Vorfall, der im Jahre 2002, 2004 in der Hamburger Szene dieselbige schon mal intensiv beschäftigt hat. Und wir möchten heute Abend hier die Gelegenheit schaffen, dass sich alle Genossen und Genossinnen jetzt sich nicht nur immer über die Presse zu diesem Thema informieren müssen, sondern wir wollen heute Gelegenheit geben, nochmal möglichst kompakt den Stand der Dinge hier vorzustellen, auch die Prozesse nochmal zumindest in groben Zügen hier öffentlich darzustellen. Und darüber hinaus aber auch nochmal externes Know-how beziehungsweise auch externe politische Erfahrungen hier mit einbringen und im Anschluss daran dann hier heute auch die Gelegenheit geben für Nachfragen, Kommentierungen, die sozusagen hier aus eurem Kreis kommen. Erstmal technisch vorweg, wir würden euch bitten, nicht zu rauchen. Die Gelegenheit zum Rauchen besteht dann da draußen in dem zugigen Treppenhaus. Wer zwischendurch seinen Blutzuckerspiegel heben muss, hinten gibt es Getränke. Wer das, was im Internet steht, nochmal analog zur Kenntnis nehmen möchte, ich weise nochmal darauf hin, das ist sozusagen nochmal der Internet-Blogtext in einer guten alten Broschüre zusammengefasst. Wir würden uns über eine kleine Druckkostenspende freuen, aber ihr dürft sie auch so mitnehmen. Ich möchte kurz sagen, wie wir uns den Abend von der Struktur her vorgestellt haben. und auch schon mal ankündigen, dass wir jetzt keine Pause bisher vorgesehen haben, sondern wir würden das ein bisschen gucken, wie irgendwann eure Konzentration ist, beziehungsweise ihr müsst uns auch einfach mal eine Nachricht geben, wenn ihr mal kurz durchatmen wollt. Wir fanden es jetzt ein bisschen schwierig, jetzt einfach so abstrakt eine Pause zu choreografieren. Wir hatten den Eindruck, nach unserem Input ist vielleicht auch das Bedürfnis nach Nachfragen, nicht gleich nach einer Pause. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach auch ein bisschen auf Zuruf uns einen Hinweis geben, wenn es nötig ist. Vielleicht noch ein Hinweis, das ist hier ist eine öffentliche Veranstaltung. Aber öffentlich heißt für uns trotz allem, dass wir ausdrücklichen Wert darauf legen, dass Pressevertreterinnen und Pressevertreterinnen hier nicht eingeladen sind. Und wer das trotz unseres deutlichen Hinweises in unserer Einladung nicht mitgekriegt hat oder verstanden hat, hat jetzt die Gelegenheit, wieder zu gehen, weil wir ausdrücklich hier keine Pressevertreterin beschallen wollen. Wir stehen sonst auch eben für entsprechende Anfragen über die im Internet zugängliche Internetadresse für entsprechende Interviews und Hintergrundgespräche auch zur Verfügung. Und das Gleiche gilt natürlich für diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen Behörden. Also auch denen sei hier deutlich gesagt, jetzt ist die Gelegenheit, sozialverträglich den Raum hier zu verlassen. Andernfalls würde es sonst ruppiger werden. Und schließlich noch der Hinweis, dass diese Veranstaltung für den FSK aufgezeichnet wird. Wer also von euch sein oder ihr gesprochenes Wort nicht im Radio hören möchte, möge das bitte insbesondere nachher im Diskussionsteil kurz ansagen und ankündigen. Diese Fragen werden aber deswegen trotzdem, also die würden dann im Nachhinein übersprochen werden. Deswegen, wie gesagt, also wer keinen Wert auf Radioöffentlichkeit legt, bitte ein kurzer Hinweis und dann wird das entsprechend bei der Aufarbeitung für die spätere FSK-Sendung berücksichtigt werden. Genau, und dann vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Wir wollen heute hier die Gelegenheit für Nachfragen geben. Wir wollen Informationsbedürfnis auch stillen. Ich bitte aber auch ein bisschen zu bedenken, das ist hier ein öffentlicher Rahmen. Wir wissen unter Umständen gar nicht, wer jetzt auch durch diese Veröffentlichung überrascht ist, auch vielleicht auch möglicherweise aufgrund von persönlicher Betroffenheit ein Bedürfnis hat, in irgendeiner Form das zu verdauen. Wir wissen nicht, in welchem Umfang und welchen Gruppen und Personen die LKA-Bullin Iris Plate eben auch zu tun hatte unter ihrem Cover. Sollte es also Personen geben, die auch aus einer wirklich persönlichen Betroffenheit hier sind, die bis jetzt mit uns noch keinen Kontakt haben, wir sind nach der Veranstaltung ansprechbar, beziehungsweise wir sind auch über die E-Mail-Adresse kontaktierbar. Also wenn es da nochmal Bedürfnisse von Gesprächen, Austausch gibt, dann muss das hier nicht zwingend heute in einem öffentlichen Rahmen passieren. Deswegen also auf jeden Fall der Hinweis, dass wir ausdrücklich auch für solche Nachfragen und Gesprächswünsche offen sind und wie gesagt, die entweder auf dem etwas unpersönlichen E-Mail-Weg an uns gerichtet werden können oder sonst auch hier nach der Veranstaltung einfach jemanden hier aus dem Podium von uns ansprechen. Das Podium ist ja relativ gut besetzt. Die Sprechenden werden sich im Wesentlichen nachher nochmal kurz selber vorstellen. Es wird jetzt im Anschluss daran erstmal nochmal einen kurzen, hoffentlich 10-minütigen Input von den, sage ich mal, beteiligten Gruppen, den beiden beteiligten Gruppen aus der Recherchegruppe geben. Im Anschluss daran wird dann ein Vertreter des FSK auch nochmal über den Einsatz von Plate im FSK seit 2003 berichten. Dann freuen wir uns sehr, dass zwei Genossen, ein Genosse und eine Genossin aus Heidelberg hier sich auf den Weg nach Hamburg gemacht haben, die etwas zu dem Spitzelvorfall in Heidelberg erzählen wollen. Wir freuen uns sehr, dass sie kurzfristig zusagen konnten, weil wir es auch wichtig finden, die Erfahrungen, die es auch in anderen Städten mit solchen Vorfällen gibt, eben auch hier in die Diskussion auch mit einbringen zu können und auch das politische Know-how, was da jetzt auch schon erarbeitet worden ist, auch hier in Hamburg fruchtbar werden zu lassen. Im Anschluss daran wird dann Ralf Ritter nochmal einfach ein paar juristische Grundlagen erklären, so dass einfach auch ein bisschen für euch es einfacher ist, so die juristisch-politische Dimension dieser Problematik des Einsatzes von verdeckten Ermittlern, Ermittlerinnen auch ein bisschen besser einschätzen zu können. Und im Anschluss daran würde ich dann nochmal einen hoffentlich auch kurzen Input dazu geben, was bei der Innenausschusssitzung am vorgestrigen Dienstagabend durch die Innenbehörde zu dem Thema gesagt worden ist. Das war relativ ausführlich und überraschend detailliert. Und auf dieser Grundlage würden wir dann im Anschluss die Diskussion hier öffnen. Wir haben uns ehrgeizig vorgenommen, hier in 10-Minuten-Blocks zu sprechen. Die Genossin aus Heidelberg, denen haben wir ein bisschen mehr Zeit zugestanden, weil die, glaube ich, nochmal einfach auch die Sache ein bisschen in ihrer Gänze vorstellen müssen. Das heißt, wir haben also erstmal eine flotte Stunde Input für euch und dann, wie gesagt, im Anschluss daran für euch die Gelegenheit zur Diskussion. Und ich glaube, das war alles, was ich auf meinem Zettel zum Thema Begrüßung hatte. Genau, eine Sache noch. Wir bitten euch wirklich, inhaltliche Beiträge für den Diskussionsteil sich vorzuhalten. Wenn aber eine direkte inhaltliche Verständnisnachfrage zu dem ist, was in dem Input-Teil kommt, dann kann und soll die natürlich gestellt werden. Und jetzt habe ich genug geredet und würde jetzt tatsächlich erstmal an die beiden Vertreterinnen der Recherchegruppe weiterreichen das Wort.
Ja, hallo. Das ist so ein bisschen ungewohnt mit dem Mikrofon. Ja, ich begrüße euch auch recht herzlich. Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind. Und ich spreche aus der Perspektive der Gruppe der Leute, die sie damals in den Jahren zwischen 2002 und 2004 bereits verdächtigt haben. Und das ist ja eine ganz deutliche Besonderheit in diesem Fall, ne? Dass eine verdeckte Ermittlerin weiterhin ihr Unwesen treibt, obwohl sie bereits mal mit einem Verdacht auch konfrontiert worden ist. Das zeigt aber auch ganz deutlich, dass wir, die wir sie damals verdächtigt haben, enorm viele Fehler gemacht haben. Ne? Und ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte so ausführlich darlegen, dafür haben wir die Zeit nicht. Will mich aber an so ein paar Fehlern oder an der Reflexion, an der Aufarbeitung entlanghangeln, die wir jetzt gemacht haben im letzten Jahr. Zu Anfang gesagt, im Grunde ging das Ganze schon los mit einem Fehler, denn als der Verdacht das erste Mal bei einer Person aufgekommen ist und diese erste Verdachtsäußerung hat in einem total unklaren, privaten, nicht politischen Rahmen stattgefunden. Kann man sich vorstellen, in der WG-Küche sitzen Leute zusammen und aus dem Bedürfnis, sich selber persönlich zu entlasten, hat jemand diesen Verdacht artikuliert. Und das ist schon ein ziemlich großer Fehler, denn mit dieser Verdachtsäußerung war in dem Fall oder in dem Moment noch überhaupt gar keine politische Handlungsoption verbunden. Es ging lediglich darum, sich erstmal persönlich zu entlasten. Dieser Verdacht waberte in verschiedenen Köpfen rum. Es gab einige Leute, die in dieser Küche anwesend waren und diesen Verdacht hatten. Und die verdeckte Ermittlerin Iris Plate, die sich damals Schneider nannte, tauchte dann auf einem Treffen, wo es darum ging, im Vorfeld der Bambule-Räumung bestimmte Sachen zu planen. Und es war auch jemand anwesend, der zufällig auch in dieser Küche gewesen ist. Wenn das jetzt wirr sein sollte, dann unterbrecht mich bitte und fragt nach. Ich bin ein bisschen aufgeregt, hier vorne zu sitzen. Auf diesem Treffen tauchte sie auf und nach diesem Treffen wurde dieser Verdacht dann in dieser Runde nochmal mitgeteilt, wo sich im Grunde dieser Fehler ja auch wiederholt hat. Ne? Man hätte in diesem Punkt eigentlich schon sagen können, ey, in was für einem Rahmen trifft man sich hier, kennen wir uns alle überhaupt so gut? Ganz offensichtlich war das ja nicht der Fall. Und es wäre eigentlich möglich gewesen, an diesem Punkt schon zu sagen, unter solchen Voraussetzungen ist vielleicht eine politische Zusammenarbeit nicht so sinnvoll. Man hätte auch entscheiden können, man lernt sich nochmal besser kennen, versucht sich gegenseitig die eigenen Hintergründe glaubhaft darzulegen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, damit konstruktiv umzugehen, ohne jetzt eine Person direkt zu stigmatisieren und zu sagen, dich finden wir irgendwie komisch. Aus diesem Zusammenhang, dieses Treffen hat dann nicht weiter stattgefunden, aus diesem Zusammenhang hat sich dann eine Recherchegruppe zusammengeschlossen aus einigen dieser Personen, die mit dem ehrgeizigen Ziel angetreten ist, sowas wie die Wahrheit herauszufinden. Also angetreten sind wir mit dem Anspruch, wir wollen jetzt herausfinden, ist diese Person Iris Schneider irgendwie eine verdeckte Ermittlerin oder ist sie es nicht? Wir sind da sehr, sehr naiv rangegangen. mit dem Ansinnen, ja, es muss auch irgendwie möglich sein, rauszufinden, was da los ist. Ne? Wir haben uns schlau gemacht, haben irgendwie alte Fälle studiert und haben uns regelmäßig getroffen und haben versucht, mehr über sie rauszufinden. Was, wenn man Veröffentlichungen liest zu enttarnten Ermittlern, stellt man sich das wesentlich leichter vor, als es ist. Denn eine verdeckte Ermittlerin oder ein verdeckter Ermittler ist ausgestattet mit einer Tarnidentität, mit einer Legende, zum Beispiel mit einem echten, gefälschten Ausweis. Das heißt, man ist die ganze Zeit auf der Jagd nach einem Phantom. Man versucht, etwas herauszufinden über einen Menschen, den es nicht gibt. Weiter will ich sagen, dass wir halt in einem gewissen inneren Widerspruch da auch gefangen waren. Auf der einen Seite haben wir das Ganze natürlich sehr ernst genommen und waren der Meinung, das ist unter Umständen eine konkrete Bedrohung für unsere Zusammenhänge. Das heißt, wir müssen irgendwas tun. Auf der anderen Seite hatten wir auch stets ein schlechtes Gewissen Iris Schneider oder für uns damals noch Iris Schneider gegenüber, weil uns schon bewusst war, unter Umständen tun wir jetzt jemandem unheimlich Unrecht und laufen Gefahr, eine Person nachhaltig zu stigmatisieren. Ne? Und in diesem inneren Widerspruch waren wir die ganze Zeit gefangen. Und das erklärt vielleicht zum Teil auch, dass wir über weite Strecken nicht wirklich politisch handlungsfähig waren und da unheimlich viele Fehler gemacht haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel nicht konsequent versucht, wirklich mehr über sie rauszufinden, oder wir haben es versucht, aber es gab im Lauf unserer damaligen Recherche immer wieder Momente oder Phasen, wo wir es ja verschleppt haben, wo wir es verdrängt haben, wo wir weder der politischen Verantwortung noch der persönlichen Verantwortung gerecht worden sind. Ne? Und ich würde ganz klar sagen, dass wir total überfordert waren mit dieser Situation und auch nicht konsequent gehandelt haben, wie es irgendwie nötig gewesen wäre. Ja. Weiterhin haben wir es versäumt, Leute einzubinden, die sich vielleicht besser mit dieser Thematik ausgekannt haben als wir. Ja, ein großer Teil von uns, wir waren Anfang 20 damals, und das haben wir nicht hingekriegt, diese Verantwortung zu übernehmen. Jetzt muss ich mich mal kurz sammeln, ich verzettel mich gerade ein bisschen. Genau, also dieser Verdacht, ne, der geisterte lange rum bei uns, also ich würde so sagen, in dem Zeitraum von 2002 bis 2004 waberte der so rum. Ab einem bestimmten Punkt sind wir einfach nicht weitergekommen. Und obwohl es auch von Einzelnen immer wieder Versuche gab, das Ganze nochmal auf die Agenda zu setzen, muss ich einfach sagen, dass wir das dann so haben auslaufen lassen, ohne uns selber einen konkreten Endpunkt zu setzen und zu sagen, okay, wir finden nichts raus, dann muss die ganze Geschichte hier auch beendet sein. Ne? Und wie es halt auch so immer so ist in der Szene, kennt ihr alle, es gibt dann jede Menge Flurfunk und Tratsch, und im Nachhinein haben wir dann doch ziemlich erschreckt feststellen müssen, dass eine ganze Menge Leute wussten von diesem Verdacht. Dann ist eine ganze Weile gar nichts passiert. Die Leute von uns, die in dieser Recherchegruppe waren und die von diesem Verdacht wussten, haben sich natürlich persönlich auch distanziert von ihr. Wenn so ein Verdacht einmal im Kopf ist, den kriegt man nicht mehr raus. Und im Jahr 2004, im Vorfeld der Mobilisierung zur Räumung des Wagenplatzes Wendebeckens, tauchte sie halt wieder auf einem Vorbereitungstreffen zum Wendebecken, wo wir plötzlich wieder damit konfrontiert waren, oh Scheiße, die ist in einem politischen Zusammenhang, der uns irgendwie nahe ist, ist sie aktiv. Und dann wieder so das große Panik-P in den Augen, Scheiße, wir müssen irgendwie handeln. Von diesem Vorbereitungstreffen ist sie dann weggeschickt worden, ohne Angabe von Gründen, mit so einem Vorwand, es gibt da gewisse Vorbehalte gegen dich. Und dann ist innerhalb von 2 Tagen eine sehr, sehr überstürzte Konfrontation durchgeführt worden mit ihr, wo bestimmte Sachen abgefragt werden sollten, wo es nochmal darum ging, okay, es gibt tatsächlich diesen Vorwurf gegen dich oder es gibt diesen Verdacht und der muss jetzt irgendwie ausgeräumt sein. Ne? Und in der Kürze des Zeitraums war auch diese Konfrontation nicht wirklich sinnvoll. Iris selber, die gab sich sehr bestürzt und empört, war mittlerweile vor allem in der Flora angekommen und hat hier eine sehr, sehr große Unterstützung erfahren. Da wird später auch nochmal jemand was dazu sagen. Und im Grunde wurde dieser Verdacht dann fallen gelassen. Wir haben damals dann im Nachgang dieser ganzen Geschichte uns ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, mit den ganzen Fehlern, die wir begangen haben, mit diesen Fallstricken. Von ihrem Unterstützerumfeld ist natürlich auch eine Auseinandersetzung eingefordert worden. Wie sich jetzt erst rausgestellt hat, also wir haben uns da lange getroffen zu, haben da auch einen ziemlich langen Text zu verfasst, halt immer noch unter dem Gesichtspunkt, wir haben da einer Freundin und einer Genossin Unrecht getan und haben da jemanden falsch verdächtigt. Und diese aus unserer damaligen Sicht falsche Verdächtigung haben wir aufgearbeitet und sind an bestimmte Punkte gekommen. Warum haben wir so gehandelt, wie wir gehandelt haben? Ne? Da gibt es natürlich einmal bestimmte Punkte von ganz persönlichem Versagen, Verschleppen, Verdrängen. Aber das ist halt nicht das Einzige, sondern es gibt halt auch bestimmte, nicht da drauf klopfen auf den Tisch, sondern auch bestimmte Szenemythen oder verschiedene vermeintliche Szenewahrheiten, an die wir uns geklammert haben. Also wo ich sagen würde, dass wir am Anfang wirklich, wir wollten das gut machen und haben das nicht hingekriegt. So, ne? Und wo wir im Nachhinein viel auch drüber gesprochen haben, was sind das noch für bestimmte Muster, was sind das für Dresscodes oder für Szenecodes, denen man total unreflektiert aufliegt und die wieder reproduziert. Ne? Aber da ist dann vielleicht auch nochmal in der Diskussion Zeit für. Wir haben damals dann einen ziemlich langen Text dazu geschrieben und es war vereinbart worden mit der verdeckten Ermittlerin und ihrem damaligen Unterstützerumfeld. Bevor diese Texte veröffentlicht werden, gehen die an ihr Unterstützerumfeld und an sie und können dann einmal gegengecheckt werden, dann werden sie veröffentlicht. Wir haben diese Texte Iris Plate ausgehändigt und wie sich halt später rausstellte, sind die halt nie angekommen bei ihrem Unterstützerumfeld. Und für mich ist es wirklich eine Ironie des Schicksals, eine ganz bittere, dass wir bei all unseren Versäumnissen, Fehlern und unserem damaligen Versagen offenbar doch recht gehabt haben, dass sie eine verdeckte Ermittlerin ist. Dennoch würde ich für einen sehr, sehr besonnenen und verantwortlichen Umgang mit dieser Thematik plädieren. Und irgendwas habe ich noch vergessen, was ich sagen wollte. Aber gut, dann mache ich das später. Vielleicht gebe ich einfach mal weiter an dich. Und wenn mir das einfällt, dann sage ich das später nochmal.
Thank you. Ich sitze heute hier als Vertreterin der Recherchegruppe zur Veröffentlichung um die verdeckte Ermittlerin Iris Plate alias Iris Schneider, so wie sie uns bekannt war. Als ehemals gute Freundin von Iris und Teil des damaligen Flora-Plenums versuche ich heute Abend hier diejenigen zu repräsentieren, die sich damals gegen die Verdächtigung ausgesprochen haben und die auch die Rehabilitierung von Iris in der Szene aktiv eingefordert und auch betrieben haben. Auch wenn wir uns über einen langen Zeitraum, über die Geschehnisse und die jeweiligen Perspektiven da drin und Einschätzungen ausgetauscht haben, ist sicherlich vieles von dem, was ich hier heute Abend zum Besten gebe, durch meine persönliche Sichtweise und Erinnerung gefärbt, ebenfalls durch meine persönliche Betroffenheit. Es gibt und gab unterschiedliche Einschätzungen bestimmter Ereignisse innerhalb dieser Jahre und auch unterschiedliche emotionale Reaktionen und Umgangsweisen mit der ganzen Geschichte. Zu den Fakten der Rekonstruktion und dem Ablauf der Ereignisse und Geschehnisse wurde ja sowohl in der Veröffentlichung ausführlich Stellung bezogen, wie auch mittlerweile in immens vielen, mal besseren, mal schlechteren Presseartikeln. Hierauf will ich im Detail jetzt auch nicht weiter eingehen, wenn es sei denn, dazu bestehen noch Nachfragen nachher, dann natürlich gerne. Neben den Fakten, die wir versucht haben zusammenzutragen, bildet sicherlich die Selbstkritik bei der damaligen Seiten einen weiteren Schwerpunkt der Veröffentlichung. Das war uns wichtig, da viel Bezug drauf zu nehmen. Und sicherlich auch eine absolut notwendige Voraussetzung, um sich überhaupt gemeinsam wieder an einen Tisch setzen zu können und eine gemeinsame Gesprächsebene wiederzufinden. Wer den Blog gelesen hat, weiß, dass wir uns viel mit der Frage von Hierarchien und deren Auswirkungen innerhalb der Szene und unserer eigenen Rolle darin beschäftigt haben. Dieses letztendlich ein immer wiederkehrendes Thema, sowohl zwischen Aktiven hier in der Flora als auch zwischen unterschiedlichen Strukturen innerhalb der Szene Hamburgs und wahrscheinlich woanders auch. Wie in der Veröffentlichung bereits geschrieben wurde, ja, das Flora-Plenum versus die Bauwagen-Hippies. Eine Frage, die in unserer Diskussion immer wieder eine Rolle spielte, war, wie wir eigentlich so sicher sein konnten, ja, warum wir auf den Verdacht so reagiert haben und darin so agiert haben, wie wir es getan haben. Neben dem bereits beschriebenen, ausführlich beschriebenen, sich im Recht fühlen, ja, oder auf der Seite der Guten zu stehen, ist sicherlich die persönliche Verbundenheit, die damals viele von uns gegenüber Iris empfunden haben, ein entscheidender Faktor. Das damalige Flora-Plenum war, zumindest zu der Zeit, ja, ein relativ fester Zusammenhang, wenn natürlich auch nicht geschlossen. Und viele von uns, ja, waren der Meinung, sich, jetzt muss man sagen, vermeintlich auch gut zu kennen. Und neben der politischen Arbeit hat uns auch viel Persönliches verbunden. Diese persönliche freundschaftliche Verbundenheit erklärt vielleicht zum Teil die Empörung, sprich auch die hohe Emotionalität, mit der wir damals an die Sache herangingen. Erklärt sicherlich auch einige von unseren Verhaltensweisen, ja, Stichwort Ausschluss gegenüber den Verdächtigen, nicht mehr miteinander reden, die sind für uns unten durch und so weiter und so fort. Und ist dabei aber auch dafür verantwortlich, dass wir damals nichts von unserer Seite aus nicht selber unternommen haben, um die Vorwürfe gegen Iris zu entkräften. Sicherlich wurde es uns auch ein bisschen einfach gemacht, ja, seitens der Verdächtigenden, da diese mit aller Kraft versucht haben, das Ruder rumzureißen, ja, die Verdächtigung zurückgenommen haben, war alles nicht, und auch mit Selbstkritik nicht gerade sparten. Für mich persönlich war Iris immense Verstrickung, die Tatsache, dass sie ein Leben in der Szene und für die Szene zu führen schien, ein entscheidender Faktor, von ihrer Unschuld überzeugt zu sein. die Tatsache, dass sich Iris, wie du ja auch schon gesagt hast, damals derart betroffen, gekränkt und enttäuscht gezeigt hat. Da sind viele Tränen geflossen, muss man jetzt auch, kann man einfach mal so sagen. Ja. Sowie die Tatsache, dass sie überhaupt noch da war, nachdem sie mit dem Verdacht konfrontiert worden war, hat mir damals ehrlich gesagt gereicht, um für sie meine Hand ins Feuer zu legen. Dabei gab es auch damals schon Leute, die auf Iris emotionale Betroffenheit, die sie ja auch sehr deutlich gemacht hat, besonders reagierten, indem sie einen Perspektivwechsel versucht haben vorzunehmen und zu sagen, Mensch, okay, das ist doch jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese Geschichte ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Dass dies nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist, liegt nach heutigem Wissensstand sicherlich auf der Hand. Uns als direktem Umfeld und damit irgendwie auch gefühlt Mitbetroffenen ist es damals nicht gelungen, diese Besonnenheit aufzubringen. Ich selber bin nicht ein einziges Mal auf die Idee gekommen und anderen erging es da ähnlich, genau diesen Standpunkt einzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine scheiß Situation, aber lass uns gemeinsam einen Weg finden, da jetzt mit umzugehen, ja, und diesen Verdacht aus der Welt zu räumen und vor allen Dingen sachlich zu entkräften. Unsere Empörung und auch letztendlich unsere Klarheit in dieser Sache, vermeintliche Klarheit, hat darüber hinaus sicherlich auch dazu beigetragen, dass andere, die vielleicht anders damit umgehen wollten oder eine andere Idee dazu hatten, gar nicht erst mit ihren Überlegungen zum Zug kamen. Ja. Keine Ahnung warum, ja, vielleicht auch aus Angst, ebenfalls sozusagen in unseren Fokus zu rutschen und sich der Kritik auszusetzen. Wir haben uns von unseren Gefühlen leiten lassen, im Nachhinein betrachtet ein schwerwiegender Fehler. Zu viel Herz, zu wenig Verstand, so wie wir es ja auch schon in der Veröffentlichung geschrieben haben. Ebenfalls im Nachhinein betrachtet spielen sicherlich auch andere Gründe noch eine Rolle. Sich nicht in die notwendige Rolle der Aufklärer und Aufklärerinnen begeben zu haben. Jemand, der akut sich emotional oder der akut emotional derart belastet ist oder sich zumindest so deutlich zeigt, auf die Sachebene zu hieven und nicht dem Impuls einfach nur nachzugeben, zu trösten und zu sagen, Mensch, wir sind aber an deiner Seite, ist sicherlich nicht einfach. Wenn ich das jetzt versuche, ja, wenn ich sage, irgendwie, komm, lass uns das irgendwie nochmal sachlich betrachten, lass uns versuchen, den Verdacht aus dem Weg zu räumen, ja, rutsche ich dann nicht auch in die Sicht, rutsche ich dann nicht auch in die andere Ecke, ja? Verliere ich dann die Freundschaft, weil sie sich vielleicht abwendet, auch mir gegenüber vielleicht dann unterstellt, Mensch, jetzt glaubst du mir auch nicht und so weiter und so fort. Weil letztendlich hätten wir, um den Sachverhalt aufklären zu können oder das zu versuchen, ja, als ihre Freundinnen und Freunde, über die von ihr gesetzte Grenze gehen müssen, nämlich dem Wunsch, nichts zu ihrer Vergangenheit sagen zu wollen, sich da bedeckt zu halten. Und letztendlich wurde das ja gerade von den anderen gemacht. Ja. Das will ich ihr nicht auch antun. Ja. Solche Überlegungen können da sicherlich bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt haben, so zumindest jetzt so im Nachhinein. Ich für meinen Teil war einfach hundertprozentig überzeugt, ja, bis Herbst letzten Jahres. Und das kann man jetzt naiv oder sehr selbstüberzeugt finden oder wie auch immer. Aber ich muss einfach sagen, dass das so war. Sicherlich sind das Aushalten dieser Verdächtigung und das aktive Agieren in diesem Konflikt ihres Meisterstück in all den Jahren gewesen. Wir haben uns von uns an der Nase herumführen lassen. Keine schöne Erkenntnis im Nachhinein. Ja, Frage, was bleibt von dem Ganzen, außer dass wir uns ein Jahr lang dazu viele Gedanken gemacht haben. Neben der Skandalisierung der gesamten Vorgänge in allen Facetten, so wie wir es mit der Veröffentlichung losgetreten haben über die Presse seitens politischer Vertreterinnen und Vertreter und juristischen Überlegungen, zu denen wir heute ja auch noch kommen, bleibt die persönliche Dimension des Ganzen. So viele persönliche Kontakte Iris gepflegt hat, manche enger, manche loser, aber ja immens viele, so viele Scherben, um nicht zu sagen Traumatisierung, hat sie sicherlich auch hinterlassen. Die Nachricht über ihre Enttarnung hat sicherlich nicht wenige wie einen Schlag getroffen, die sich vermeintlich sicher waren, aus heiterem Himmel. Am Dienstagabend, um nochmal auf den Innenausschuss zurückzukommen, hieß es, beziehungsweise zitierte der Innenbehördenchef, der Innenbehördensicherheitschef Bernd Krösser, einen Fachartikel, in dem sinngemäß sozusagen formuliert wurde, List und Tücke, das kam tatsächlich vor, ja, List und Tücke würden dem Instrument der verdeckten Ermittlung quasi innewohnen, seien sozusagen notwendiges Übel. Und Innensenator Neumann äußerte mit fast schon so Pseudo-Verständnis triefender, getragener Stimme, es war wirklich sehr unangenehm, dass es verständlich sei, dass sich die Betroffenen beim Erkennen dieser Täuschung zwangsläufig auch getäuscht und enttäuscht zeigen. Was soll man dazu sagen? Sich selber wieder zusammenzusetzen nach so einer Erfahrung, jetzt wird es ein bisschen persönlich, ja, das, was geschehen ist, so in die Biografie zu integrieren, dass Trauer, Wut, Misstrauen und Selbstzweifel, wieso habe ich dieses oder jenes nicht getan, warum habe ich mich so von meinen Gefühlen leiten lassen, wie konnte ich mich so in einer Person täuschen und so weiter, nicht die Überhand gewinnen, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen und mir persönlich auch nicht leicht gefallen. Wie man das hätte anders machen können, welche Alternativen es gegeben hätte, das klang ja schon ein bisschen an und wird hoffentlich noch Teil auch des Abends sein in der Diskussion. So viel erstmal von mir.
Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich vorhin vergessen habe. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Iris Plate sehr geschickt darin agiert hat, ja auch ihre persönliche Betroffenheit nochmal genutzt hat, uns gegeneinander auszuspielen. Ne? Also wir aus der damaligen Recherchegruppe haben uns ja alle einzeln nochmal mit ihr getroffen, um uns persönlich bei ihr zu entschuldigen und offenzulegen, wer von uns hatte welche Rolle in diesem ganzen Verdachtsgeschehen und so. Ne? Und das muss man einfach so sagen, dass sie da wirklich sehr gut agiert hat. Ich gebe aber zu bedenken, das konnte sie nur, weil wir sowohl als Einzelperson, aber auch als Szene so agiert haben, wie wir das haben. Ja, und ich denke, da gibt es einfach ganz, ganz viele Punkte, über die es nachzudenken gilt, wo es nicht darum gehen soll, in so ein Misstrauen uns allen gegenüber zu geraten, sondern zu gucken, wie kann man produktiv mit so einer Thematik umgehen. Und dass wir jetzt an einem Tisch sitzen und wieder miteinander reden, ist vielleicht nochmal so ein bisschen was Versöhnliches an diesem Ganzen. Und ich kann auch sagen, dass es für mich auch eine ziemlich krasse Geschichte war. Ne? Ich habe jetzt 12 Jahre lang gelebt mit dem Gefühl oder mit dem vermeintlichen Wissen. Ich habe deiner Freundin und Genossin unheimlich Unrecht getan und habe da im Grunde ein Leben zerstört oder eine Existenz zerstört. Und ja, das vielleicht nochmal als Nachsatz.
Ja, erstmal vielen Dank. Also auch ein bisschen an die Menschen, die gleich hier auf dem Podium reden. Also unsere Zeitplanung scheint doch zu sportlich zu sein und auch für eure weitere Abendplanung. Statt der 10 Minuten waren das jetzt schon 20 Minuten und deswegen auch nochmal die Selbstdisziplinierung, dass wir ein bisschen versuchen, in der Zeit zu bleiben in unserem Input. Okay, und dann Werner vom FSK.
Ja, als sollte ich das verstehen jetzt. Ich versuche trotzdem, das kürzestmöglich jetzt nochmal darzulegen. Und das sind auch kleine Station, aber das, was ich gerade noch mal von euch beiden gehört habe, das wollte ich noch mal sagen, das ist ganz, ganz groß. Und zwar in der Ausführlichkeit, nicht nur ich habe Scheiße gebaut oder wie auch immer, sondern das so durchgearbeitet zu haben, so durchgearbeitet und so durchdacht zu haben, wie diese beiden Entscheidungen zu welchen Zeitpunkten gefallen sind und dann in diesen Gruppenhängen Zusammenhängen zu diesen Zerwürfnissen geführt haben. Da wird viel draus gelernt werden, glaube ich. Ins FSK ist diese Person, deren Namen ich hoffe, ich nie aussprechen werde, 2003 gekommen. Das ist unsere Erinnerung, die wir in verschiedenen Runden zusammengetragen haben, und das ist auch die Feststellung eines tatsächlichen ersten Kontaktes im Sommer 2003. Dort hat sie dann, das ist aber auch schon oft jetzt beschrieben, erst in der einen Redaktion und dann in der anderen Redaktion mitgearbeitet. Auf jeden Fall unter Verletzung aller Rundfunkfreiheit und presserechtlichen Berücksichtigungen. Das ist ja, glaube ich, auch ganz groß deutlich geworden in der Öffentlichkeit bisher. Was wichtiger unter Umständen ist, das ist alles bestätigt worden jetzt. Erstens, zweitens ist es niemand gewesen, der sie ins FSK geschickt hat. Weder die Bundesanwaltschaft oder das BKA noch das LKA noch die führende Stelle oder sowas waren dafür zuständig, nach allen Erklärungen, die wir jetzt haben, sondern sie selbst hätte ausgesagt, und damit müsse es ihre eigene Entscheidung gewesen sein im Subtext, diesen Schritt ins FSK zu gehen. Ja, dazu kann man sich eins denken, dass alle Stellen, alle Verantwortlichkeiten sich dafür die Verantwortung in die Schuhe schieben, wechselseitig. Bei uns im FSK hat sie vor allem, und das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden, das Ziel gehabt, sämtliche Verbindungen in das politische Geschehen, welche sich im FSK treffen, zu buchstabieren und zu übermitteln. Es ging um polizeiliche Lageeinschätzung, so heißt es heute, zu Demonstrationen zum Thema XY, so fast wörtlich der Polizeipräsident, der neue Polizeipräsident. Sie ist innerhalb der einen Redaktion kurz vor der Zeit der Wendebeckenräumung, das war eine Schlüsselaufgabe offenbar, ist sie mit dem Verdacht konfrontiert worden. Dadurch ist in der späteren Folge diese Gruppe innerhalb des FSK auseinandergegangen, was aber nicht heißt, dass nicht die Leute alle oder fast alle im FSK heute an anderer Stelle sind. Also sie hat da in dem Sinne, ist es nicht gelungen, irgendwas zu zerstören. Allerdings war die Konfrontation in dem Nachmittagsmagazin in der Redaktion damit verbunden, dass sie sofort auf die weitere Mitarbeit verzichtet hat. Sie hat sich mit Hilfe auch des FSK, aber wahrscheinlich auch auf anderen Wegen, noch in diverse weitere Szenekreise eingezeigt. Ich sehe eine Kollegin, soll ich das auch noch, das, also zum Beispiel ins Ladyfest 2003, in die gesamte innere Organisationsstruktur mit einem genauen Überblick, sowohl welche Gelder fließen, als auch wie die Organisations-, die Personenzusammenhänge da drin sind. Politisch, wie gesagt, es ging um nicht das, was in dieser Berichterstattung so wunderbar aufgezählt ist an verschiedensten Demonstrationen und Aktionen. Es ging genau darum, diese Aktionen, antifaschistische Demonstrationen überwiegend und viele Bauwagenaktionen, die in den genauen Blick zu kriegen zur politischen Lageeinschätzung. Vielleicht mache ich da einfach den Punkt.
Im Playback hörtet ihr den Mitschnitt einer Informationsveranstaltung zu verdeckten ErmittlerInnen in linken Strukturen, die aus Anlass der Enttarnung der verdeckten Ermittlerin Iris Plate in Hamburg am 11. Dezember 2014 in der Roten Flora stattfand und vom Freien Senderkombinat Hamburg aufgezeichnet wurde. Heute hörtet ihr den ersten Teil der Veranstaltung, den zweiten Teil gibt's in der nächsten Ausgabe von O-Ton Playback. Thank you.
Jetzt aber zum Schluss, wie gesagt.
Das war die letzte Sendung.
Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Schon wieder eine Sendung verpasst? Kein Problem. Im Internet kannst du in der Mediathek von Radio Dreieckland zahlreiche Sendungen 7 Tage lang noch einmal nachhören und herunterladen. www.rdl.de